Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Urheberrechtsreform einführen und Zeitumstellung abschaffen. Die EU hat an diesem Dienstag zwei wichtige Entscheidungen getroffen. Ja, mit großer Mehrheit haben die Abgeordneten des EU-Parlaments für die umstrittene Urheberrechtsreform gestimmt. Und davor gab es ein ordentliches Rededuell.
Deshalb Madame müssen wir Rader. Artikel 11 und 13 streichen. Dankeschön.
Mr. Kaspari. Die auf die Straße gehen, die Herr vom Recht Kaspari, auf Demonstration gibt.
It's 30 seconds for a question.
Zu viel Kritik für 30 Sekunden. Echter Erfolg, sagen die einen, ein schwarzer Tag für die Netzfreiheit. So fallen die Urteile bei den Kritikern aus. Was hat dieser ganze Protest die Menschen auf der Straße in der Vergangenheit jetzt gebracht? Und gibt es noch eine Chance, die Upload-Filter zu stoppen? Das klären wir heute. Wir sprechen auch über die Zeitumstellung, die EU ab 2021 sich abschaffen will. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Wir spulen mal zurück. Heute Mittag, da ging es ordentlich zur Sache im EU-Parlament auf der Agenda. Abstimmung über die Urheberrechtsreform. Zuvor Rededuell zwischen Julia Reeder, Piratenpartei, sie ist gegen diese Reform, und auf der anderen Seite CDU-Europaabgeordneter Daniel Kaspari. Er ist für die Reform.
Deshalb Madame müssen wir Rader. Artikel 11 und 13 streichen. Dankeschön.
Mr. Kaspari has a question. Will you accept?
Yes.
Sehr geehrte Kollegin Reeder, habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass Sie mir unterstellt hätten, dass ich Demonstranten als gekauft bezeichnet hätte? Wenn dem so wäre, weil ich habe Sie so verstanden, ich möchte ganz klar klarstellen und wiederholen, was ich gesagt habe. Nun wird offensichtlich versucht, auch mit gekauften Demonstranten die Verabschiedung des Urheberrechts zu verhindern. Damit habe ich ausdrücklich nicht die tausenden jungen Menschen gemeint und die tausenden Menschen gemeint, die auf die Straße gehen, die vom Recht auf Demonstration Gebrauch machen. Ich werde das immer verteidigen, weil ich überzeugter Demokrat bin. Aber wenn die Frankfurter Allgemeinen Zeitung in einem Artikel mit der
Und dann wurde ihm einfach mal das Mikro weggenommen.
Mr. Kaspari, it's 30 seconds for a question.
Also eine hitzige Debatte, der Director's Cut, ich fand es ganz hörenswert an dieser Stelle. Die Entscheidung fiel danach in der Tat mit 74 Stimmen Unterschied deutlich für die Reform aus. Paul Vorreiter ist unser Korrespondent beim EU-Parlament. Paul, die Kritiker befürchteten ja, dass Firmen wie YouTube jetzt gezwungen sind, sogenannte Upload-Filter einzuführen. Kommen die denn definitiv?
Also wenn man sich ganz streng an den Gesetzestext hält, dann stehen diese Upload-Filter nicht drin. Aber, und das ist ja auch Teil dieser Debatte, wird gesagt, dass eben diese Plattformen, bei denen wird dann in Zukunft gelten, dass sie grundsätzlich erstmal haftbar gemacht werden für die Inhalte, die ihre Nutzer hochladen. Und da sagen eben die Kritiker nun denn, was wird denn denen anderes übrig bleiben, als dann einfach auf diese Technik zurückzugreifen, die eben schon beim Upload prüft, ob es sich um ein urheberrechtlich geschütztes Werk handelt oder einen Inhalt. Und wenn dem nicht so ist, dann eben diesen Inhalt davor schützt, dass er hochgeladen werden kann. Und da wäre natürlich auch die Frage, ob es denn tatsächlich dann auch so eine schlaue Technik schon gibt, was ja eben auch die Kritiker bemängeln, die das eben nicht kann, also sehr sauber zu unterscheiden zwischen zum Beispiel Satire, Memes oder anderen Inhalten, die eben dann urheberrechtlich geschützt sind. Aber hier hat sich auf jeden Fall der Text so durchgesetzt, wie ihn Mitgliedsländer und das Parlament davor beschlossen haben. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass der Rat, also die Mitgliedsländer, das nochmal formal beschließen müssen. Und danach hätten die Staaten 2 Jahre Zeit, um diese Richtlinie dann in nationale Gesetze umzusetzen.
Lass uns nochmal auf den Prozess schauen. Warum ist denn eigentlich keine Mehrheit gegen diese umstrittene Reform dieses Urheberrechts zustande gekommen?
Also es gab heute eigentlich nur eine Möglichkeit, jetzt noch Änderungen an diesem Text zu finden. Man muss auch dazu sagen, wir befinden uns hier auch schon relativ weit am Ende dieses gesetzgeberischen Prozesses. Normalerweise würde man in diesem Stadium jetzt eigentlich auch nur noch zustimmen, denn es gab ja schon bereits einen Text, auf den sich eben die Staaten mit dem Parlament geeinigt haben. Um das doch nochmal aufzuschnüren, hätte man Änderungsanträge zulassen müssen. Das ist knapp verfehlt worden. Das heißt, es ging danach darum, ob die 751 Abgeordneten, ob sie dem Urheberrechtspaket als Ganzes zustimmen. Und das ist eben jetzt zustande gekommen und da halt eben auch mit einer eigentlich eindeutigen Mehrheit.
Wobei die Änderungsanträge ja nur mit 5 Stimmen nicht richtig zugelassen wurden, ne?
Das stimmt.
Gibt es denn eigentlich dann überhaupt noch eine Chance, Artikel 11 oder Artikel 13 jetzt zu stoppen?
Also man merkt das ja auch schon so ein bisschen an dem, was auch gerade im Netz so los ist. Also es wird jetzt auch so ein bisschen darauf geschaut, eben diese letzte Chance, die sich bieten könnte, wäre ja eben der Rat, der dann final zustimmen muss. Und da hat die deutsche Stimme halt auch Gewicht. Das heißt, da sind dann alle Augen wieder auf Katharina Barley gelenkt, die ja eigentlich auch gegen Artikel 13 ist, aber im Sinne der Koalitionsraison bereits einmal schon die Hand dafür gehoben hat. Und nun denn, wir befinden uns ja jetzt einige Wochen vor der Europawahl und einige haben ja auch schon gesagt, dass sie das zum Thema machen wollen. Und insofern ist das vielleicht noch eine Möglichkeit, zumindest auf die deutsche Stimme noch Einfluss zu nehmen.
Paul Vorreiter ist unser Korrespondent beim EU-Parlament in Straßburg. Er war das ganz ausführlich mit Informationen dazu. Ein schwarzer Tag für die Netzfreiheit, so bezeichnet es heute die Piratenpolitikerin Julia Reda. Die konservativen Politikerinnen und Politiker unter anderem der CDU im EU-Parlament sind hingegen sehr zufrieden. Das Parlament hat heute nämlich mit Mehrheit für die Reform des Urheberrechts gestimmt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir bleiben nochmal in Straßburg. Das ist wichtig an diesem Tag heute. Denn das EU-Parlament hat heute noch was beschlossen. Am Sonntag. Da werden nämlich viele von euch aufwachen und denken, was? Schon so spät und ich eigentlich noch so müde? In der Nacht auf Sonntag wird nämlich wieder auf Sommerzeit umgestellt. Das bedeutet eine Stunde weniger Schlaf. In Deutschland wird das seit 1980 zweimal im Jahr gemacht, die Uhr vor- oder zurückgestellt. Vielleicht bald nicht mehr, denn das EU-Parlament will schon länger die Zeitumstellung abschaffen und heute ging es einen Schritt vorwärts. Doro Bergmann aus der Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Was genau wurde da in Straßburg beschlossen?
Dass es im übernächsten Jahr 2021 zum letzten Mal eine Zeitumstellung geben soll. Dafür hat eine große Mehrheit der EU-Parlamentarier gestimmt mit 410 zu 192 Stimmen. 51 enthielten sich.
Heißt es, das Aus für die Zeitumstellung ist endgültig beschlossen? Und vor allem, welche Zeit bleibt denn dann? Sommer oder Normalzeit?
Das muss noch verhandelt werden. Und nein, die Abstimmung heute war nur ein Zwischenschritt, um die Zeitumstellung abzuschaffen. Es gibt aber jetzt einen Zeitplan, bis wann das Thema vom Tisch sein soll. Bis April nächstes Jahr soll jeder EU-Staat entschieden haben, ob er dauerhaft die Sommer- oder die Normalzeit beibehalten will, also die Winterzeit, wie wir umgangssprachlich sagen.
Aha, das heißt, es wird sich gar nicht auf eine gemeinsame Zeit dann festgelegt. Wir hätten also weiter unterschiedliche Zeitzonen in der EU.
Genau, irgendwie ja auch logisch, dass man in östlichen EU-Ländern, wo die Sonne viel eher aufgeht, nicht die gleiche Zeit wie zum Beispiel in Portugal haben will. Man versucht jetzt aber zumindest einen Flickenteppich zu verhindern, also dass zum Beispiel Deutschland und die Niederlande dann in unterschiedlichen Zeitzonen unterwegs sind. Die Industrie fürchtet einen Flickenteppich, weil er Abläufe in der Logistik, im Warentransport viel komplizierter und anfälliger für Fehler macht. Ein sogenanntes Koordinierungsgremium soll jetzt dafür sorgen, dass es so wenig wie möglich unterschiedliche Zeitzonen in der EU gibt.
Das klingt alles wieder sehr zeitaufwendig. Dabei wird über dieses Thema ja eigentlich schon gefühlt eine Ewigkeit diskutiert.
Genau, letzten Sommer schon konnten alle Bürger in der EU ja online darüber abstimmen, ob die Zeitumstellung abgeschafft werden soll. Die deutliche Mehrheit von 84% war damals dafür. Man muss aber auch sagen, die Umfrage war null repräsentativ. In jedem Mitgliedstaat haben die allermeisten Bürger ihre Stimme nicht abgegeben. Und ein weiteres Ergebnis der Abstimmung war, dass die meisten die Sommerzeit dann dauerhaft beibehalten wollen. Das ist aber in der Wissenschaft mehr als umstritten.
Warum ist das so umstritten?
Nahezu alle Schlafforschende sagen, schon die aktuelle Sommerzeit ist schlecht für unsere Gesundheit. Wir sind quasi in so einer Art Dauer-Jetlag. Grund ist, dass unsere innere Uhr, unser Biorhythmus, sich nach der Sonne richtet. Wenn wir also wegen der Sommerzeit schon viel früher aufstehen müssen, als die Sonne aufgeht, wirkt sich das negativ auf unsere Wachheit, die Stimmung und auf das Herz-Kreislauf-System aus. Dauerhaft eine Sommerzeit einzuführen, würde das ganze Problem also nur verschärfen. In Russland hat man das übrigens schon an einer Studie mit Tausenden Jungen und Mädchen deutlich nachweisen können.
Wie hat man das da gemacht in Russland?
In Russland ist man ab 2011 mal 3 Jahre lang nur in der Sommerzeit geblieben. Eine Studie an eben 8000 Jugendlichen hat dann im Nachgang gezeigt, dass viel mehr von ihnen durch die Dauersommerzeit unter Schlafstörungen litten oder Symptome einer Winterdepression gezeigt haben, die ja direkt mit zu wenig Sonnenlicht zusammenhängt. Dieses Experiment ist in Russland also gescheitert. Seit 2014 ist man dauerhaft bei der Normalzeit geblieben.
In der EU ist man in Sachen Zeitumstellung jedenfalls noch längst nicht so weit. Heute hat das EU-Parlament erst einmal entschieden, dass es im Jahr 2021 die letzte Zeitumstellung geben soll. Dem müssen die einzelnen EU-Staaten aber noch zustimmen und auch entscheiden, ob sie dann dauerhaft in der Sommerzeit oder der Normalzeit bleiben wollen. Erklärt hat uns das alles Doro Werkmann aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Seidenstraße, dieser antike Handelsweg, auf dem schon Marco Polo nach China gereist ist, der soll, wenn es nach der chinesischen Regierung geht, neu aufgebaut werden. Mit Zugstrecken, mit Autobahnen und mit Schiffsverbindungen. China will in Richtung Westen bis nach Europa Handelswege erschließen. Und dafür suchen sie gerade Partner, die EU zum Beispiel. Heute hat sich der chinesische Staatspräsident Xi Jinping mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, unserer Kanzlerin Angela Merkel und dem Chef der EU Jean-Claude Juncker in Paris getroffen. Und die wollen wiederum so geschlossen China zeigen, schaut mal her, Europa, ja, wir sind gut organisiert. Sprechen wir drüber mit Annika Laudin, China-Expertin der Bertelsmann Stiftung. Frau Laudin, die deutsche Regierung hält sich bisher sehr zurück, was ein Engagement bei diesem Projekt angeht. Die neue Seidenstraße würde laut Planung zum Beispiel auch in Duisburg und Hamburg enden. Warum ist Deutschland so verhalten?
China ist immer noch Deutschlands wichtigster Handelspartner und grundsätzlich steht bei diesen Beziehungen zwischen Deutschland und China für viele Akteure aus Wirtschaft und Politik natürlich sehr viel auf dem Spiel. Die neue Seidenstraße wird schon lange in der Bundesregierung intensiv diskutiert. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen von verschiedenen Akteuren. Kritisiert wird dabei die Intransparenz und die Ungerechtigkeit im Wettbewerb bei der Seidenstraßeninitiative. Wichtig ist der Bundesregierung aber eine gemeinsame europäische Position zu der neuen Seidenstraßeninitiative zu finden. Und diese Position will sie dann auch gemeinsam gegenüber China vertreten. Und das zeigt ja auch die Teilnehmernahme der Bundeskanzlerin an dem heutigen Treffen.
Heiko Maas, unser Außenminister, der hat am Sonntag in der Welt am Sonntag nochmal gesagt, Zitat, sollten einige Länder glauben, man kann mit den Chinesen clevere Geschäfte machen, werden sie sich wundern und irgendwann in Abhängigkeiten aufwachen. Zitat Ende. Wie könnten denn diese Abhängigkeiten konkret aussehen?
Also dieser Ausspruch des Außenministers spiegelt natürlich erstmal die Diskussion in der Bundesregierung wider. Natürlich kann man mit den Chinesen clevere Geschäfte machen, aber was heißt das überhaupt clever in diesem Zusammenhang? Grundsätzlich sollten beide Seiten natürlich profitieren, was dann auch heißt, dass man eben nicht als Ergebnis eine einseitige Abhängigkeit haben darf. Chinesische Mittel, das bedeutet in der Regel Verschuldung für das Empfängerland. Und diese Schulden müssen natürlich irgendwann getilgt werden. Und das öffnet dann unter Umständen die Tür für eine politische Einflussnahme der Chinesen.
Das heißt, zusammengefasst könnte man sagen, es gibt mehr Skepsis als die Lust, so zusammenzuarbeiten?
Bisher haben eher kleinere europäische Staaten auf Chinas Initiative reagiert. Jetzt in den letzten Wochen ist Italien dazu gekommen, eine Rahmenvereinbarung über die Teilnahme bei der Seidenstraße zu unterzeichnen. Und das ist natürlich ein wenig ein Gamechanger in dieser ganzen Sache. Grundsätzlich kann man sagen, dass die deutsche Position eher zurückhaltend und eher kritisch der Seidenstraße gegenüber ist.
Warum macht Italien denn diesen Alleingang?
Die Italiener versprechen sich von diesem Alleingang natürlich Vorteile und sie brauchen ganz, ganz dringend Kapital. Und an das Kapital kommen sie zurzeit nur zu sehr schwierigen Konditionen. Und die Chinesen sind ihnen das bereitwillig zu geben. Das sollte natürlich alle Beteiligten hellhörig werden lassen, denn es könnte sein, dass die Chinesen dafür ein politisches Entgegenkommen an anderer Stelle einfordern.
Und China ist bereit, auch mit manchen EU-Staaten bilaterale Abkommen zu erzielen? Also die wollen gar nicht gucken, dass Europa geschlossen den Handel abschließt mit ihnen?
Nein, für China ist es momentan das Ziel, möglichst viele Länder in diese neue Seidenstraße-Initiative zu integrieren. Und wenn es sich dann anbietet, dass einige Länder außerhalb dieser gemeinsamen EU-Position sich China öffnen, dann nimmt China das Angebot natürlich dankend an.
Es ist ein riesiges Infrastrukturprojekt der Zukunft. China will die neue Seidenstraße nach Europa und Afrika ausbauen. Dafür hat sich heute der chinesische Staatspräsident Xi in Paris mit Macron, Merkel und Juncker getroffen. Über die Bedenken an diesem Projekt war das Annika Laudin, China-Expertin der Bertelsmann Stiftung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Berlin ist heute das Mordurteil gegen zwei Raser aus Berlin bestätigt worden. Sie hatten sich Anfang 2016 ein illegales Autorennen geliefert, waren teilweise mit bis zu 170 Stundenkilometer in der Stadt unterwegs. Auch am Kuhdamm sind sie gerast, bis einer der beiden Wagen dann mit einem Jeep zusammenprallte. Der ältere Mann, der da drin saß, war sofort tot, die beiden Raser kaum verletzt. Der Fall hat deutsche Rechtsgeschichte geschrieben, wissen wir heute. Noch nie waren Teilnehmer eines illegalen Autorennens wegen Mordes verurteilt worden. Doro Werkmann aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Warum wurden die beiden Raser jetzt zum zweiten Mal wegen Mordes verurteilt?
Weil der Fall neu verhandelt werden musste auf Anweisung des Bundesgerichtshofes. Der hatte das erste Mordurteil des Landgerichts Berlin vor einem Jahr einkassiert. Die Begründung der Richter, die Grundlage für das erste Urteil, der sogenannte bedingte Tötungsvorsatz, sei nicht ausreichend von den Berliner Kollegen bewiesen worden.
Lass uns mal diese Theorie erklären. Bedingter Tötungsvorsatz, was bedeutet das ganz genau?
Das bedeutet, dass die beiden Fahrer wussten, dass sie mit ihrer Raserei Menschen töten konnten und das billigend in Kauf nahmen. Sie also bedingt einen Vorsatz zur Tötung hatten. Dieser Vorsatz macht einen großen Unterschied zur fahrlässigen Tötung, bei der sich der Täter nicht bewusst ist über mögliche Todesopfer. Der Bundesgerichtshof sah den bedingten Tötungsvorsatz für ein Mordurteil aber, wie gesagt, damals nicht als erwiesen an.
Und wie konnte es jetzt dann zu einem erneuten Urteil, zu einer erneuten Verurteilung wegen Mordes kommen?
Der Fall wurde ja wieder vor dem Landgericht Berlin verhandelt. Nur dieses Mal haben die Richter ein bisschen anders argumentiert. Anhand des Bremsverhaltens der beiden Raser wollen sie bewiesen haben, dass die sehr wohl wissentlich Todesopfer in Kauf nahmen. So hatte einer der beiden 90 Meter vor der Kreuzung, an der es zum Zusammenprall mit dem Jeep kam, kurz auf die Bremse gedrückt, dann aber wieder Gas gegeben. Damit habe er sich eindeutig dafür entschieden, dass die Leben von anderen sowie das eigene, Zitat, egal sein. Der andere Fahrer habe den Vorsatz früher gefasst. Der hatte nämlich die ganze Zeit schon konstant aufs Gas gedrückt. Außerdem sieht das Berliner Gericht ohnehin die drei typischen Merkmale für Mord erfüllt.
Inwiefern?
Erstes Merkmal: Heimtücke. Das Opfer sei arg und wehrlos gewesen. Zweitens die Nutzung eines sogenannten gemeingefährlichen Mittels. Das waren die Autos, die aus Sicht der Berliner Richter zu Projektilen wurden. Und drittes Merkmal: niedrige Beweggründe. Die ließen sich herleiten aus dem Missverhältnis zwischen einem salopp formuliert unnötigen Autorennen und dem Tod eines Menschen.
Ist denn jetzt alles zu Ende entschieden und ist das Urteil jetzt rechtskräftig?
Nein, die Verteidigung hat schon angekündigt, dass sie in Revision gehen will. Der Fall hat aber trotzdem schon einiges bewegt in der Debatte um illegale Autorennen und wie man die Fahrer strafrechtlich verfolgt.
Denn da wird jetzt härter entschieden und härter bestraft. Ne?
Genau, seit Herbst 2017 gibt es einen neuen Paragraphen, womit illegale Autorennen als Straftat eingestuft werden. Darauf stehen dann bis zu 10 Jahre Gefängnis. Davor galt das Ganze nur als Ordnungswidrigkeit. Weil das neue Gesetz erst nach dem bekannten Berliner Fall beschlossen wurde, ist es nicht auf den Fall anwendbar.
Deshalb wird der wohl auch in die nächste Runde gehen. Gerade heute hat das Berliner Landgericht das Mordurteil gegen zwei Raser bestätigt. Kurz darauf hat die Verteidigung aber schon Revision angekündigt. Informationen dazu waren das aus unserer Nachrichtenredaktion von Doro Werkmann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Daraus wird leider nichts. Eigentlich sollte am Freitag Anne McLean, Astronautin auf der ISS, und Christina Cook, Astronautin auf der ISS, zusammen einen Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation vornehmen und machen, aber klappt nicht, denn nur ein passender Raumanzug ist da oben angeblich vorhanden, nur einer mit der Größe M. Und deshalb darf nur eine der beiden eben zum Außeneinsatz. Wie kann das eigentlich sein? Bei so einer teuren Mission, da oben fehlt plötzlich die richtige Klamotte. Sprechen wir darüber mit jemandem, der sich auskennt, der Wissenschaftsjournalist Dirk Lorenzen. Grüß dich, Dirk.
Hallo, Tilo.
Hat nicht jede Astronautin und jeder Astronaut einen eigenen Raumanzug?
Nein, die haben tatsächlich nur die ganz passenden Raumanzüge für den Flug zur Station nach oben und dann auch mit der Raumkapsel wieder zurück. Aber für diese Außenbordeinsätze, da sind ganz andere Anzüge nötig. Die sind viel größer, viel schwerer, viel komplizierter. Und da gibt's da oben einfach so eine gewisse Auswahl, sage ich mal, auf der Stange oder im Schrank. Und da muss man dann nachgucken und jeder muss sich was Passendes heraussuchen. Und
diese Auswahl ist so klein, da gibt's keine zwei Anzüge, sagen wir mal, auch für ein bisschen größere Personen?
Doch, die gäbe es, aber man schafft es jetzt bis Freitag nicht, auch diesen zweiten Anzug, ich sag mal, dann durchzubürsten oder eben technisch richtig auszustatten. Man hat jetzt eben gemerkt, Anne McLean war vor 4 Tagen schon mal draußen und hat die gesagt, Mensch, der Medium-Anzug, der ist perfekt, den brauche ich, dieses Medium-Oberteil, was eben dann so wie so ein Panzer ist und Brust und Rücken gut schützt. Und naja, da hat man eben gemerkt, davon hat man zwar natürlich mehrere, aber bis dann ein zweiter M wirklich fertig wäre, den technisch auszustatten, zu warten, zu kontrollieren, das hätte dann zu lange gedauert und deswegen macht man das nicht unter Zeitdruck. Deswegen kann man eben nicht 2 Ms und deswegen können die beiden Frauen nicht gleichzeitig raus.
Ja gut, das weiß man ja aber jetzt nicht erst seit gestern, oder? Hätte die NASA das nicht voraussehen können?
Das wundert mich auch, zumal man groß angekündigt hat, man macht das. Naja, das ist so, unten haben sie wahrscheinlich alle geübt. Jeder hat gedacht, na oben ist ja M. Sie wussten aber nicht genau, was im Schrank ist. Auf der Raumstation herrscht auch ziemliches Durcheinander und ist vieles etwas unaufgeräumt. Vielleicht hat man da schlichtweg die Übersicht verloren. Sind auch nur Menschen, haben wir jetzt gemerkt.
Was muss eigentlich so ein Raumanzug überhaupt können alles?
Na, so ein Raumanzug kann man wirklich sagen, ist wie ein kleines eigenes Raumschiff. Der Astronaut oder die Astronautin verlassen dann ja für 6 Stunden die schöne Umgebung der aus diesen Modulen. Sie gehen nach draußen und dann muss eben dieser Raumanzug dafür sorgen, dass der richtige Luftdruck da ist, die Temperatur muss stimmen, es muss Luft zum Atmen geben, Funkkontakt muss er herstellen, Nahrung ein bisschen drin sein. Das sind also wirklich Hightech-Maschinen und deswegen, naja, ist man da auch sehr vorsichtig. Nur wenn das absolut intakt ist, dann darf man das benutzen.
Da darf es ja jetzt aber auch nicht zu groß und zu klein einfach mal anziehen und das wird dann schon irgendwie, ne?
Nein, das sagt man eben, da muss man wirklich sehr genau aufpassen, das muss perfekt laufen. Sie haben alle große Angst davor, dass bei so einem Ausstieg irgendwas passiert und da hat man eben ein ganz schlimmes Beispiel von 2013, da wäre der ESA-Astronaut Luca Parmitano in so einem Raumanzug beinahe mal ertrunken, eine völlig abstruse Vorstellung, im Weltall zu ertrinken, aber da war eben der Kreislauf mit Kühlwasser, der in diesem Raumanzug mit verbaut ist, der war offensichtlich undicht und dann in der Schwerelosigkeit, dann bleibt das ja auch nicht das Wasser auf der Schulter, sondern es war an seinem Helm, es schwebte da so herum, war im Auge, in der Nase, er konnte kaum noch atmen und hat sich wirklich mit letzter Kraft zurück in die Station gerettet und seitdem ist man noch mal vorsichtiger, sagt, ein Raumanzug muss perfekt sitzen oder muss gut sitzen, es muss alles intakt sein, kein Risiko.
Poh, unglaublich, diese Panne. Da ist nun nach fast 60 Jahren bemannter Raumfahrt erstmal ein Außeneinsatz mit 2 Frauen geplant und dann geht das auch noch schief wegen eines Raumanzugs. Ist das auch irgendwo ein Zeichen für, ja, sagen wir mal, so eine sehr männliche Kultur in der Raumfahrt?
Nein, das würde ich jetzt bei der NASA wirklich mal absolut nicht sagen. Die letzte Astronautenklasse der NASA, da hat man 12 Kandidaten und Kandidatinnen ausgewählt. Es waren 7 Männer, 5 Frauen. Hätte auch andersherum sein können. Also die NASA ist da eigentlich sehr gut. Die erfahrenste Astronautin der USA ist Peggy Whitson. Die hat fast 2 Jahre im All verbracht, also ein absoluter Rekord. Die war 10-mal draußen, mehrfach ISS-Kommandantin. Also da ist wirklich die NASA unverdächtig, muss man sagen. In Russland gibt es durchaus noch so ein bisschen Macho-Kultur. Da haben es Frauen immer noch im All schwer. Und wir Deutsche sind da sowieso überhaupt nicht in der Lage, irgendwo mit dem Finger hinzuzeigen. Deutschland ist das absolute Schlusslicht. Wir schicken bald den 12. Mann nach oben, aber die deutsche Raumfahrt war bisher zu blöd, irgendwie eine gute deutsche Frau zu finden. Das ist ein einziges Armutszeugnis. Also insofern glaube ich mal, die NASA war hier einfach ein bisschen schusselig. Man wird das korrigieren. Die NASA weiß natürlich um die Wirkung, wenn da dann 2 Frauen aussteigen. Und mein Tipp ist, die werden es relativ bald nachholen.
Es gab nur einmal M, halten wir fest. Und weil einmal M vergriffen war da oben beim Raumanzug, gibt es jetzt erstmal keinen Außeneinsatz von 2 Frauen gleichzeitig auf der internationalen Raumstation ISS. Ein Raumanzug also zu wenig. Erklärt hat uns das alles der Wissenschaftsjournalist Dirk Lorenzen. Ganz lieben Dank dafür.
Danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.